niedergeschlagen und verzweifelt und merkt es nicht. Kinder, wart ihr schon mal ganz traurig, so richtig traurig und niedergeschlagen? Und habt ihr es dann gemerkt, dass er traurig war? Seltsame Frage, nicht wahr? Jeder, der seufzt ohne Hoffnung, er merkt es, dass er es nicht hat und dass es ihm fehlt. Kein Vegetarier würde beim Essen vergessen, dass er noch kein Fleisch isst und würde einfach versehentlich weiter Fleisch essen, ohne es zu merken. Aber viele Christen, sie fällen Entscheidungen, sie werden mutlos, ihnen schwindet Hoffnung in Christus. Und es fällt ihnen nicht auf, dass sie ihr Leben beginnen, ohne Christus zu leben. Wir wollen heute über einen Teil der Waffenrüstung reden, der mit diesem Problem zu tun hat. Wir sind in Epheser Kapitel 6 in der Waffenrüstung bei dem, je nachdem wie die Leute schauen, bei dem zweitletzten oder bei dem drittletzten Teil der Waffenrüstung angekommen. Nun, von all dem, was es an Gegenständen in der Waffenrüstung gibt, ist es die zweitletzte. Und zwar ist es der Helm des Heils, es kommt noch das Schwert des Geistes. Allerdings gibt es noch etwas, was wir in die Hand bekommen, einen Vers später, der nicht mit einer gewissen, ich sage mal, mit einem Kleidungsstück der Waffenrüstung verglichen wird oder mit einer Waffe verglichen wird und dennoch im Christenleben so dazugehört, wie entsprechend all diese Waffen und Rüstungsgegenstände, die uns dort sinnbildlich angeboten werden. Das ist das Gebet. Nun, heute wollen wir uns um den Helm des Heils kümmern. Wir werden heute zum einen auf den Helm auf unserem Haupt schauen, dann werden wir auf das Heil in Christus schauen und dann auf die Hoffnung im Kampf. Wenn ihr es euch merken könnt mit 3H, der Helm, das Heil und die Hoffnung. Das ist es, was wir uns heute anschauen wollen. Lasst uns gemeinsam einmal diesen Text lesen aus Epheser Kapitel 6, die Verse 16 bis 18. Es geht aber eben nur um diesen Teil 17a. In Epheser Kapitel 6, Vers 16, da sagt Paulus, über dem allen aber, und das bezieht sich jetzt auf die davor schon genannte Waffenrüstung, also den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe mit der Bereitschaft des Evangeliums, für das Evangelium einzustehen. Er sagt ja, über das alles aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Nun, bevor wir uns weiter Gedanken darüber machen, was Gott uns in dieser Bild, dem Helm des Heils, sagt und wo dort die Hoffnung für uns als Christen, für unseren Alltag drinsteckt, lasst uns noch einmal still werden und beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Unser himmlischer Vater im Himmel, ich bin dir dankbar, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns dein Wort gibst, dass du mit deiner Gegenwart ermutigst, dass du uns vor allem eine wunderbare Aussicht auf ein ewiges Leben gegeben hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute wirklich eine Freude an deinem Heil schenkst und eine Ausrichtung, eine Neuausrichtung unseres Lebens auf dich hin, indem wir dieses Heil haben. Amen. Kinder, wisst ihr, wie der Helm eines römischen Soldaten ausgesehen hat? Der war nicht ganz so wie die Helme heute in der Armee. Wer hat eine Idee? Lukas? Ja, ich sehe es. Ja, Helm, den Luger Benjamin beschrieben hat, das war mehr so, wie die Ritter im Mittelalter Helme getragen haben. Das war nicht so ein typischer Helm für einen römischen Soldaten. Weißt du noch etwas?
Ja, auf
dem Eisen. Auf dem Eisen. Besen, ja. So eine Art. Römische Helm mit Eisen und diesen Wangenschildern und dem Besen da oben drauf, den hatten nicht alle Soldaten. Den hatten vielfach nur die Führer, Legionsführer oder sonst Hauptmänner. Nicht immer hatte jeder einzelne Soldat so einen Metallhelm. Meistens hatten die einfachen Soldaten eher einen, so eine Art Lederkappe. Das war schon mal fester als einfach nur ein Wollestoff. Also das konnte schon das eine oder andere vom Kopf abhalten, war aber nicht die Festigkeit und nicht so ein großer Schutz wie jetzt diese Metallhelme. Aber nichtsdestotrotz, Helm ist ein Schutz für den Kopf. Nun sagt Paulus hier, ihr müsst euch vorstellen, Paulus schreibt den Brief im Gefängnis. Er ist an einen Soldaten gefesselt, der mit Paulus nicht wegläuft. Nun Paulus hat sich wahrscheinlich gefreut, dass der Soldat auch nicht weglaufen kann, während er predigt. Und ihm sagt, wo es im Leben lang geht. Und da die Soldaten Wache hielten bei Paulus, das heißt, sie waren jetzt immer Tag und Nacht bei ihm, die wechselten ja ab, gab es halt eben verschiedene Zuhörer. Und wir wissen heute auch, dass Paulus auch damals, zumindest gehen wir davon aus sehr stark, dass er auch damals dort durch seine Predigt im Gefängnis, wo er in Rom auch seine Freunde und Glaubensgeschwister empfangen konnte, Gemeinde gebaut hat. Menschen zum Glauben gekommen sind. Nun geht Paulus hier durch den Epheserbrief und er schreibt an seine Gemeinde, wo er am längsten von allen Gemeinden gedient hat. Er war ja ein Missionär, eigentlich einer, der von Ort zu Ort die Gemeinden gründete, mehr oder weniger kurz da blieb, manchmal ein paar Wochen, manchmal ein paar Monate, um der Gemeinde zu helfen, auf die Beine zu kommen, und dann ging er weiter in die nächste Stadt, um auch denen das Evangelium zu predigen. Aber hier in Ephesus, an die er diesen Brief schreibt, war er 3 Jahre lang. Da war er wirklich lange und er hat sehr viel gepredigt, weil das eine sehr große geöffnete Tür war. Es war eben auch eine sehr zentrale Stadt, von der aus sehr viel ins Land ging. Man vermutet zum Beispiel auch, dass der, ich glaube Epaphras heißt er, sich dort in Ephesus wahrscheinlich durch die Predigten des Paulus bekehrt hat und dann in Kolosse eine Gemeinde gegründet hat, wo Paulus selbst nie gewesen ist. Zeitgleich mit dem Epheserbrief schreibt er ihnen auch einen Kolosserbrief. Da ist sehr vieles sehr ähnlich. Und während er im Epheserbrief nun den Menschen sagt, wie sie als Christen leben sollten, also erst was sie in Christus haben, die wunderbare Errettung, das Heil, den ganzen Ratschluss, und wie sie dann einer solchen Errettung würdig leben sollen als Christen, beschreibt er ihnen jetzt auch einen Kampf gegen die bösen Mächte, gegen die dämonischen Mächte. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 6, Vers 10, er sagt, Brüder, seid stark in dem Herrn. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen, wenn wir das Evangelium verkünden, wenn wir für das Evangelium einstehen, wenn wir für die Wahrheit einstehen, wenn wir mit Heilsgewissheit Probleme haben. Viele dieser Kämpfe, die kämpfen wir nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen sie gegen den Teufel, gegen seine Diener, gegen die Dämonen. Und da brauchen wir die ganze Waffenrüstung Gottes, um bestehen zu können in einem solchen schweren Kampf. Sei es zum Beispiel, dass wir angefochten werden vom Teufel, dass wir nicht gut genug seien, dass wir das Heil verloren hätten, dass Christus einen solchen wie dich nicht bräuchte oder dass du alleine bist und dass all das, was du hier tust, überhaupt keinen Sinn macht. Für all diese Kämpfe brauchen wir diese Waffenrüstung Gottes. Wir brauchen die Wahrheit. Und Paulus schaut sich diesen römischen Soldaten dort an und er sieht die Soldaten und beginnt jetzt zu vergleichen und sagt, so wie der Soldat seine Waffenrüstung braucht, um an einem Kampf bestehen zu können, so brauchen auch wir im Geistlichen Waffenrüstung. Nur wir brauchen nicht einen eisernen Brustpanzer, damit der Teufel nicht seine Versuchungen gegen uns steuern kann. Das sind ja Versuchungen ganz anderer Art, als dass es Steine oder Speere wären. Sondern das müssen wir sozusagen in einem Bild vergleichen. Und er sagt, der Gürtel, den der Soldat umbindet, um alles zusammen, um seine gesamte Waffenrüstung, die übrigens den Soldaten auch als Soldat auszeichnete, dieser Gürtel, das ist die Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit. In allem, was wir tun, brauchen wir die Wahrheit. Das ist das, was uns als Christen auszeichnen muss, dass wir auf diese Wahrheit, auf dieses Wort Gottes aufbauen und nichts daneben her als Wahrheit akzeptieren oder dem glauben. Er sagt, ihr braucht einen Brustpanzer der Gerechtigkeit Gottes. Ihr könnt nicht mit eurer eigenen Gerechtigkeit, mit euren eigenen guten Werken jemals vor Gott bestehen. Und der Teufel, der wird immer euch vor Gott verklagen. Der wird sagen, der Andreas, Gott, hast du gesehen, was er da gestern getan hat? Den kannst du nicht gebrauchen. Und erst recht nicht als Pastor. Das war zum Beispiel so ein Bild, das sehen wir in Zacharia. Da klagt der Teufel den damaligen Hohepriester an. Das ist so eine Vision, die Zacharia sieht. Und Gott schimpft über den Teufel. Er schimpft ihn und sagt, warum klagst du ihn an? Er ist doch ein Geretteter, wie ein Brandscheit, wie mit Kohle aus dem Feuer herausgeholt habe ich ihn, um ihn zu retten. Das ist es, wenn wir die Gerechtigkeit Christi haben, wenn wir in der Gerechtigkeit von Jesus Christus leben. Wir können nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen. Die Füße der Bereitschaft, des Evangeliums geschult zu haben, heißt, dass wir für das Evangelium, für die gute Botschaft einstehen, dass wir nicht Kompromisse machen. Wirklich sagen, das ist das Evangelium, dafür stehe ich und ich lasse mich nicht abrücken in meinem Leben von irgendjemandem, der mich so, naja, so nebenher leiten möchte und sagt, so genau musst du das nicht nehmen. Oder heute haben sich doch die Zeiten geändert. Heute denkt man doch ganz anders. Du kannst nicht das alte Buch von damals, dieses Evangelium, noch immer nehmen und sagen, weil es dort steht, deswegen glaube ich, dass dieses wahr und jedes falsch sein. Steh für das Evangelium ein. Und über all dies, sagt Paulus, den Schild des Glaubens, das war ein großer Schild, den musst du haben, um alle Versuchungen abzuwehren. Überall da, wo du im Zweifel gerätst, hab festen Glauben. Und nun kommt er zu dem Helm des Heils. Der Helm ist auf dem Kopf. Niemand würde auf die Idee kommen, den Helm als Boxhandschuh zu benutzen. Stimmt's? Der Helm ist auf dem Kopf. Er schützt den Kopf. Jetzt könnt ihr uns überlegen, was ist denn der Kopf? Warum sagt Paulus, dass das Heil auf dem, also in seiner Bildsprache, die ich hier benutze, das Heil soll der Helm auf dem Kopf sein? Nun, vom Kopf aus gehen unsere Gedanken. Vom Kopf aus gehen unsere Entscheidungen. Vom Kopf aus geht auch die Zielsetzung unseres Lebens. Die Richtung, in die wir überhaupt denken, in die wir unser Leben einschlagen, all das sind Dinge, die vom Kopf ausgehen. Paulus hat im Epheserbrief vorher geschrieben, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist, in Kapitel 4, von ihm aus geht Gelenke, Bänder zu den einzelnen Gemeindemitgliedern, die gegenseitig sich handreichen und helfen, damit der ganze Leib erbaut wird. Aber es geht alles von Christus aus, vom Haupt aus. Von ihm aus geht die Erbauung der Gemeinde. Von Christus aus ist all das, was für uns richtungsweisend ist. Und Paulus sagt, in deinem ganzen Kampf, in all diesen Schwierigkeiten, die du in deinem Leben hast, als Anfechtungen vom Teufel, von den Dämonen, Zweifel, die du hast, vielleicht Verfolgung, vielleicht Missachtung der Menschen, all die Dinge, die dich am Ende dann bringen, zu sagen, es macht keinen Sinn mehr. Ich kann es sowieso nicht. Und wofür? Wofür soll ich überhaupt kämpfen? Da sagt er, richte dein Leben auf das Ziel aus, auf das, worauf es ankommt, und denke an das Heil. Nun, bevor ich hier noch weiter schon interpretiere, möchte ich euch ein Stück weit mitnehmen in ein Wissen aus dem Alten Testament, das Paulus hatte, das uns vielleicht helfen kann, zu verstehen, dass das der Helm des Heils tatsächlich mit der Hoffnung auf die Errettung, auf das ewige Leben zu verbinden ist. Israel war sehr oft in seinem Leben wirklich ein verdorbenes Volk. Und sie haben nicht getan, was Gott von ihnen wollte. Sie haben sich selbst Maßstäbe gesetzt, was richtig und falsch ist, ohne Gott danach zu fragen. Entsprechend waren sie in Gottes Augen ein völlig verkehrtes, verdrehtes Volk. Nun beklagt der Prophet Jesaja in Jesaja 59, beklagt er diesen Zustand in Israel. Und er schreibt, wie Gott dem Ganzen begegnet ist. Er sagt, es gibt so viel Ungerechtigkeit, so viel Recht, das verdrängt wird. Der Redliche ist gar nicht mehr da. Die Treue wird vermisst. Und dann schreibt er, und wer vom Bösen weicht? Wenn da einer da ist, der wirklich vom Bösen wegweicht, um Gott zu folgen, der muss sich ausplündern lassen. Und das ruft jetzt Gott auf den Plan. Und ich lese jetzt ab Vers 15, Jesaja 59, Vers 15. Als der Herr, also Gott, dies sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da war. Er sah auch, dass kein Mann vorhanden war und war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Da half ihm sein eigener Arm. Und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer, setzte den Helm des Heils auf seinen Kopf, auf sein Haupt. Er legte als Kleidung Rachegewänder an, also um das Böse zu rächen, und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Die ganze Sprache spricht eine gewisse Dramatik. Gott sagt, das kann so nicht bleiben. Ich werde mit all meiner Kraft in diesem Volk Heil schaffen. Und später in Vers 20 sagt er, und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Zuvor hat er gesagt, wer sich bekehrt, der muss sich ausplündern lassen, weil es im Volk kein Recht mehr gibt. Aber er sagt, ich werde Errettung schaffen. Wir wissen heute, dass das eine Vorhersage auf Jesus Christus ist, der Erlöser der Entziehung für Israel und für die ganze Welt gekommen ist. Gott legt hier seinen Panzer der Gerechtigkeit an, seiner Gerechtigkeit, und den Helm des Heils setzt er auf sein Haupt. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Er wird Errettung schaffen. Heil ist nichts anderes als ein altdeutsches Wort für Errettung. Also Heil und Errettung. Die beiden Worte kann man mehr oder weniger synonym gebrauchen und austauschen. Gott sagt, ich werde Heil schaffen. So, wenn wir jetzt diese Analogie übernehmen und sagen, wir setzen uns den Helm des Heils auf, dann müssen wir jetzt wieder in den Kontext von Epheser 6 schauen und sagen, wessen Waffenrüstung sollten wir anziehen, damit wir bestehen können an den bösen Tagen unseres Lebens? Wessen Waffenrüstung, Kinder? Die muss vom richtigen Hersteller sein. Die darf nicht von reingefallen sein. Komm, Kinder. Wessen Waffenrüstung müssen wir anziehen? Ich glaube auch nicht, dass eure Mutter eine solche nehmen kann. Denn, was denkst du? Wie? Ja, bist du der Kleine? Gottes Waffenrüstung. Also, wessen Heil nehmen wir auf unser Haupt? In unser ganzes Denken, in unsere Zielrichtung hinein? Gottes Heil. Wenn in Jesaja gesagt wird, dass Gott Absicht den Helm des Heils aufgesetzt hat, um Errettung zu bringen, also den Helm der Errettung, um Errettung zu schaffen, dann können wir nicht sagen, wir setzen uns den Helm auf, um Errettung zu schaffen, weil du mit deiner eigenen Waffenrüstung, mit deinem eigenen Errettung, wenn du dich irgendwie aus diesen bösen Tagen deines Lebens erretten willst, das funktioniert nicht. Du bist niemals stärker als irgendein Dämon oder Teufel oder selbst irgendwelche Ideologien dieser Welt. Das schaffst du nicht, bist du nicht. Wir brauchen den Helm des Heils unseres Gottes, also die Errettung Gottes. Wenn also den Helm des Heils sich aufsetzen, bei Gott in Jesaja bedeutete, er wirkt Errettung, dann ist es bei uns im Alltag die Bedeutung, wir hoffen auf die Errettung. Und zusammengefasst heißt, wenn Paulus dich auffordert, setze den Helm des Heils Gottes auf, sagt er, hoffe auf die Errettung Gottes, die kommen wird. Das Endziel des Glaubens ist die Errettung der Seele. So sagt Petrus in 1. Petrus 1. Nun vielleicht fragen wir uns, inwiefern ist jetzt diese Hoffnung auf das Heil, die Hoffnung auf die Errettung in unserem Leben so bedeutsam, in all diesen verschiedenen Anfechtungen? Wie können wir das anwenden? Wie müssen wir das in das Gesamtpaket der Waffenrüstung Gottes hineinbringen? Die Gerechtigkeit hatten wir doch schon. Wir werden gerettet durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus, indem die Gerechtigkeit von Jesus Christus uns zugerechnet wird, jedem, der zu ihm gehört. Wir haben über die Wahrheit, über die Bereitschaft für das Evangelium einzustehen gelernt, wir haben über den Glauben gelernt. Und vielleicht können wir das gesamte Große hier so sehen, in deinen vielen kleinen Kämpfen, die du in deinem Leben hast, wo es vielleicht in gewissen Schwierigkeiten um Heilsgewissheit geht. Und du musst dich daran erinnern, ich werde nur gerettet aufgrund der zugerechneten Gerechtigkeit von Jesus Christus, nicht aufgrund meiner eigenen Werke. Du fühlst dich total sündig und verdorben und sagst dir irgendwann, so einen will ich, kann und will Gott überhaupt nicht mehr haben, weil ich so schlecht bin. Ja, bist du. Ich werde niemandem zu euch gehen und sagen, hey, du hast doch so viel Gutes getan, du bist eigentlich ganz guter Kerl. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr etwas Gutes getan habt, aber als grundsätzlich gut werde ich hier niemanden bezeichnen, weil Gott uns nicht als solche bezeichnet. Die Errettung von uns ist nur, weil Jesus gut ist und wir seine Gerechtigkeit haben. Und dann hast du noch diese anderen kleinen Kämpfe, wo dich verschiedene Meinungen in dieser Welt lenken wollen, von Gott weglenken. Gewisse Orientierungen, die sagen, das ist genauso gut wie jenes. Und in unserer heutigen modernen Welt muss man vielleicht die Ehe neu definieren. Wir müssen auch Liebe neu definieren. Wir müssen Freiheit, Glaubensfreiheit neu definieren. Wir sollten alles tolerieren und miteinander in allen Hinsichten Kompromisse schließen. Und du bist vielleicht schon müde. Und du sagst, in all diesen kleinen Kämpfen, wo du dagegen angehen willst, gegen das, was nicht Christus meint, wo du weißt, dass es gegen Gott geht, gegen sein Denken, sagst du irgendwann, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und es macht überhaupt keinen Sinn, für die Wahrheit einzustehen. Und dann brauchst du eine Erinnerung, dass du für einen anderen Welt bist. Dann wirst du ein Christ in seiner Entmutigung und Hoffnungslosigkeit, der in dem Moment vergessen hat, dass er nicht für diese Welt lebt. Und dass die Errettung, die endgültige Errettung, nach diesem Leben kommen wird. Und wir alle erleben es, dass wir in unseren kleinen Kämpfen des Lebens manchmal das große Ganze vergessen. Wenn wir hier schon bei dem Bild von Kriegsführung sind, wie Paulus hier Waffenrüstung nimmt, so meint ein Soldat in einer heißen, kämpften Schlacht, wird sich vielleicht wirklich fragen, was macht es für einen Sinn, dass ausgerechnet hier hier so viele ihr Leben lassen müssen, um diesen Hügel zu verteidigen oder um diese Stadt zu verteidigen. Und er sieht möglicherweise in seiner begrenzten Sichtmöglichkeit keinen Sinn mehr. Er fühlt sich vielleicht noch alleine, weil der Feind umzingelt hat. Und dennoch, die großen Generäle, die den ganzen Krieg planen müssen, sie haben einen sehr viel weiteren Blick. Wir können nicht uns immer nur auf eine Sache konzentrieren und dabei das große Ganze aus dem Blick verlieren. Und so ist es in unserem geistlichen Leben. Wir sind manchmal so stark mit unseren kleinen Kämpfen des Lebens beschäftigt, dass wir den Blick für das große Ganze, für den Kampf Gottes gegen die bösen Mächte, für den Weg, den Gott mit dir im Rahmen seines ganzen Ratschlusses geht, um dich Christus ähnlich zu machen und in den Himmel zu bringen, dieses große Bild übersehen wir. Lass uns ein Beispiel aus der Bibel nehmen. Simson wollte eine heidnische Frau. Er hatte einen Kampf in seinem Herzen. Sie war schön, er hatte seine eigenen Ideen und er meinte, es gefällt mir, also kann ich sie doch haben. Ich werde deswegen doch trotzdem ein Diener Gottes bleiben, ein Richter für Gott. Ich werde doch immer noch für Israel stehen. Ich werde deswegen doch nicht Philister werden oder mich von Gott abwenden. Und doch wissen wir alle, dass das ein großes Problem war. Er hat vergessen, bei seinem kleinen Problem und seinen Versuchungen, in die er steckte, hat er vergessen, dass Gott für das ganze Volk Israel ein reines Volk bestimmt hatte. Sie sollten und durften sich nicht mit anderen Völkern vermischen. Sie durften nicht heilen, also Ungläubige, heiraten. Er hatte das große Bild Gottes vergessen. Das war bei Nehemia später wieder so. Es gab so viele Mischehen. Und dabei hatte Gott noch beschlossen, ein Volk auszusondern, um es vorzubereiten, damit der Messias durch dieses Volk als Segen für die ganze Welt kommt. Und das Volk zu Nehemias und es, was Zeiten hatte, es völlig aus dem Blick verloren. Und viele haben nicht mehr danach geguckt, könnte der Messias noch aus unseren Reihen kommen oder nicht? Sind wir überhaupt noch vorbereitet dafür? Sie haben nur ihre kleine Welt gesehen und haben das große Ganze nicht mehr im Blick gehabt. Timotheus, ein Jünger von Paulus, ein Sohn des Glaubens für Paulus, dem Paulus auch sehr wichtige, ich sag mal, das Zepter weiter in die Hand gab, den Staffelstab an Timotheus übergab. Und Paulus musste den Timotheus ermutigen und sagen: Lass dich nicht runterkriegen. Fach die Eifer wieder an für Christus, für das Evangelium. Und an vielen Stellen ermutigt er Timotheus in all seinen Versuchen und seinen Entmutigungen und Kämpfen, die ihn dazu gebracht haben, seinen Dienst seine Flamme niederbrennen zu lassen. Ihn neu zu ermutigen und sagen: Schau auf das ganze Große, den Kampf des Glaubens, den du führen musst, für die Gemeinde Gottes. Kämpfe den Kampf, den du berufen bist zu kämpfen. Tue den Dienst eines Evangelisten, den du tun sollst. Paulus hatte Leiden zu erdulden. Er hatte viele einzelne Kämpfe, Verfolgungen, Versuchungen, die Juden, die mit ihrem Leben einbrachen. Und dennoch sagt er in all diesen Kleinigkeiten an die Kolosser, er schreibt: Ich freue mich in diesen Leiden, die ich für die Gemeinde Gottes leide, weil es für sie wichtig ist. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 24: Ich freue mich in meinen Leiden um euretwillen und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnis des Christus aussteht, um seines Leibes, also für die Gemeinde. Paulus wusste, dass seine Leiden, die kleinen Kämpfe, nicht umsonst waren, auch wenn er gefangen genommen wurde und nicht mehr predigen konnte. Sagt er dennoch: Ich freue mich, dass das Evangelium aber trotzdem weitergeht. Es ist nicht gebunden wie meine Hände. Das Evangelium kann weitergehen. Und er war nicht entmutigt. Er musste sogar den Philipperbrief schreiben, um die Philipper zu ermutigen, und sagte ihnen: Nur weil ich gefangen bin, braucht ihr nicht traurig sein, nicht entmutigt sein. Das Evangelium läuft doch weiter. Wenn du in deiner Welt mutlos wirst, weil du denkst, es funktioniert nicht mehr, es geht nicht mehr weiter und ich kann auch nicht mehr, dann darfst du auf das große Ganze schauen. Denk an das Heil, an deine Erlösung. Wir haben oft in unseren alltäglichen Problemen den Blick aus den Augen verloren, dass wir Christus ähnlicher werden sollen. Da gibt es das kleine Problem, nennen wir es einmal Wasser im Keller. Und ich denke, die meisten von euch wissen, für die, die es noch nicht wissen, dass bei uns ein Wasserschaden war und viel Wasser einbringt. Wir mussten aufgraben, die Baustelle wurde größer und größer und es gab verschiedene Schwierigkeiten. Wir haben uns schon die Frage gestellt, warum soll das alles kommen? Wozu ist das gut? Es ist viel Arbeit und ich habe noch eine ganz andere Sache zu tun. Eigentlich sollte ich viel mehr Zeit für die Gemeinde haben. Ich sollte meinen Hirtendienst verrichten und jetzt sehe ich mich in Zukunft viel mehr in den Stunden Sand schaufeln, statt Schätze aus der Bibel zu schaufeln. Ich kann euch nicht wirklich die Antwort geben, aber das ist ein Problem gewesen, wo ich in diesem kleinen Problem, das jetzt und hier, das große Ganze drohte aus dem Blick zu verlieren. Ein ganz konkretes Erlebnis vom Donnerstag. Ich bin aufgestanden, ich wusste, ich muss mich noch für die Predigt vorbereiten. Es soll heiß werden, da muss auch gegraben werden. Irgendwie muss ich jetzt die Predigtvorbereitungszeit teilen. Ich habe mich entschieden, ich werde erstmal lange das Kühler ins Graben gehen und später werde ich mich dann auf die Predigt vorbereiten. Meine Frau erinnerte mich daran, solltest du nicht eigentlich erst einmal die Predigt vorbereiten? Zuvor, am Freitag war das, zuvor am Donnerstag in der Gebetsstunde, wo ich dieses mein Problem dargelegt hatte, da wurde ich durch einen Bruder daran erinnert, dass in Matthäus 6, 33 steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So, was heißt jetzt zuerst nach dem Reich Gottes trachten? Zu überlegen, wie werde ich jetzt und wie werde ich später schwitzen? Oder zu sagen, erst mache ich die Aufgabe, zu der Gott mich berufen hat, und das andere überlasse ich ihm und werde dann in der Kraft, die er gibt, später graben gehen? Nur ich habe mich dazu entschieden, gleich zu graben. Bin hingegangen, habe eine Zeit lang gegraben, bis ich ziemlich erledigt war, habe dann geduscht, habe mich an die Bibel gesetzt. Nicht so sehr lange, und dann kam Matthias, um zu helfen, zu graben. Dann haben wir zusammen weiter gegraben. Aber für mich war das eine Antwort Gottes. Schau mal, Andreas. Und Matthias erzählte mir, dass er schon gleich am Morgen früh diese klare Anweisung von Gott bekommen hat, zu Andreas zu gehen und zu graben, ihm zu helfen, den Sand auszuschaufeln. Weil es eine Stelle ist, wo man das mit Bagger nicht machen kann, also muss man das mit Schaufeln in der Hand machen. Ich hatte vor lauter Arbeit und Schwierigkeiten am Haus den Auftrag, den ich bekommen hatte, nicht mehr wirklich klar im Blick. Es war für mich ich kann das alles zusammen nicht mehr. Irgendwie muss ich mich hier um kümmern, ich muss darum kümmern, es ist zu viel geworden. Und wirklich die Sache Gott abzugeben und zu sagen, ich trachte zuerst nach seinem Reich. Ich schaue das an, wofür er mich hingestellt hat. Und dann hätte ich bis dahin mich vorbereiten können, der Frische des Morgens, nachdem ich ausgeschlafen war, und hätte erst dann, wenn ich mich sowieso nicht mehr so gut hätte konzentrieren können, dann wäre Matthias da gewesen, wir hätten gemeinsam weitergefahren. Und so erlebte ich einmal, was es heißt, dass wir in unseren kleinen Schwierigkeiten des Lebens, klein von der Sache des Heils aus gesehen, für uns ist das natürlich keine Kleinigkeit, übersehen wir oft das große Ganze. Statt dass wir uns auf das Heil in Christus freuen und Reich Gottes trachten, kümmern wir uns zuerst einmal um unser eigenes Leben hier, dass es einigermaßen für uns gut aussieht. Und was dann übrig bleibt, sind wir bereit, Gott abzugeben. Und es gibt viele solcher Beispiele. Ich möchte jetzt noch etwas Zeit dafür nutzen, damit wir uns darüber Gedanken machen, wie sieht das praktisch aus, dass ich lerne, in dieser Hoffnung auf das Heil zu leben. Wenn ich dir sagen würde, zieh deinen Helm an, ja, das Kind will Fahrrad fahren und ich sage, zieh dir den Helm an, dann weiß das Kind, ich gehe dorthin, nehme dieses Kunststoffteil, stecke es mir auf den Kopf, mache die Schnalle zu und gehe dann zum Fahrrad, um Fahrrad zu fahren. Wir kennen die Bewegungen, wir wissen, wie man das macht, damit der Helm fest sitzt. Aber wenn ich dir jetzt sage, nimm den Helm des Heils, das ist ein Befehl. Schaut, Vers 17, nehmt, Imperativ, ein Befehl, eine Aufforderung, etwas aktiv zu tun. Und ich würde dir sagen, nimm den Helm des Heils. Was würdet ihr denn dann machen? Und dann würde ich anrufen morgen abends und sagen, Martin, hast du den Helm des Heils heute Morgen genommen? Ich würde sagen, was meinst du denn? Das ist oft so unsere Schwierigkeit, wenn wir mit solchen Bildern umgehen. Wie nehmt ihr jetzt morgen früh den Helm des Heils? Oder heute Abend, oder ihr nehmt ihn jetzt gleich mit. Wie leben wir in dieser Hoffnung auf das Heil? Wie sieht es praktisch aus? Und wenn wir uns über die Hoffnung Gedanken machen, dann sind drei Elemente von entscheidender Bedeutung in Bezug auf die Hoffnung. Drei Elemente. Das eine ist der Wunsch. Jede Hoffnung hat mit einem Wunsch zu tun. Wir haben einen Wunsch, den wir uns erhoffen. Das zweite Element ist Objekt. Das heißt, es gibt jemand oder etwas, von dem wir diesen Wunsch erhoffen, dass derjenige uns das gibt, was wir gerne möchten. Und dann gibt es als drittes Element die Erwartung. Also die Erwartung, wann, wie und wo der Wunsch in Erfüllung geht. Ja, wir hoffen immer, dass zum Beispiel meine Kinder jeden Tag rechtzeitig ihre Aufgaben zu Hause machen, bevor sie spielen gehen. Das ist ein Wunsch. Die Kinder sind das Objekt der Hoffnung, denn die müssen das machen. Und wir haben auch konkrete Vorstellungen, was sie alles machen sollen, wie oft, wann. Und dann sagen wir, hoffentlich haben die Kinder alle Aufgaben erledigt. Hoffentlich sind die Tiere versorgt, hoffentlich ist das Zimmer aufgeräumt, hoffentlich sind die Hausaufgaben gemacht. Und so leben wir unser ganzes Leben lang in einer gewissen Art von Hoffnung. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann geht es um das Heil, um die Errettung unserer Seele. Ihr könnt gerne eine lange Studie darüber machen und ich werde heute die vielen Bibelstellen, die ich aufgeschrieben habe, nicht lesen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Aber Hoffnung hat in der Bibel überwiegend, weit überwiegend, den Zusammenhang mit dem Heil, mit der Errettung. Natürlich sagt Paulus auch mal, ich hoffe, zu dann und dann zu dir zu kommen. Oder ich hoffe, herausgelassen zu werden aus dem Gefängnis. Also es gibt auch diesen Begriff, diese Nutzung von hoffentlich, wie wir ihn auch in unserem Alltag nutzen. Aber sonst, die Bibel, wenn sie von Hoffnung spricht, spricht sie von der Errettung, von dem Heil. Das Objekt ist Jesus Christus. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Leben. Er ist unser Heil. Alles, was wir haben, haben wir in ihm und durch ihn. Und die Erwartung, wann wird die Errettung kommen? Wann kommt das Heil? Wie kommt es? Das ist nach diesem Leben. Du hast jetzt schon einen Anteil bekommen. Wir haben den Heiligen Geist in unsere Herzen bekommen als Anteil, als Pfand, also eine gewisse Art von Anzahlung. Wir haben die Gewissheit bekommen, dass wir gerettete Kinder Gottes sind. Der Teufel kann uns die Gläubige zusammentreffen und sie sich wirklich gut verstehen und echte Liebe in der Gemeinde da ist, kriegen wir vielleicht sogar so einen leichten Vorgeschmack auf das, was im Himmel ist, wenn wir in absoluter Liebe und Einheit miteinander leben werden. Wir bekommen von der Errettung einen Vorgeschmack, aber die endgültige Errettung unserer Seele haben wir noch nicht. Wir sind immer noch in unserem Körper, der sündigt, in dessen Fleisch die Sünde wohnt. Und Paulus erinnert hier mit dieser Aussage, dass wir den Helm des Heils, oder so wie er es an die Thessalonicher formuliert, den Helm der Hoffnung auf das Heil, dass wir diesen Helm, diese Hoffnung nehmen sollen. In Vers 18 sagt er uns zwei Dinge, die wir uns zur Hilfe nehmen können, wie wir diesen Helm des Heils nehmen. Schaut, Vers 18 sagt er, indem ihr zu jeder Zeit betet und wacht. Betet und wachen. Wachsam sein bedeutet, auf eine gewisse Sache ausgerichtet zu sein. Ein Wächter, der darauf bedacht ist, während er Wache steht, möglichst viel telefonieren zu können, weil er die Zeit nutzen möchte, mit seinen Freunden zu chatten, ist ein ganz schlechter Wächter. Ja, weil er seine Aufmerksamkeit ist weggelenkt. Wachsam sein bedeutet, auf eine bestimmte Sache ausgerichtet zu sein und aufzupassen, dass nicht das passiert, was nicht passieren soll. Wachsam in der Hoffnung des Heils zu sein, also nimm die Hoffnung in deinem Leben, indem du wachsam darauf achtest, heißt, richte deinen Blick in deinem Leben, bei all deinen Entscheidungen, richte diesen Blick auf das Endziel des Glaubens, die Errettung deiner Seele. Denk an das Ende, an das wirklich schöne, gute Ende, an die Ewigkeit, während du hier deine Kämpfe auf dieser Erde hast. Ja, die Kämpfe sind nicht schön. Und vielleicht hoffst du, dass die Kämpfe ausbleiben und das wird nicht geschehen. Vielleicht hoffst du, dass alles leicht wird und das garantiert dir aber keiner. Gott hat nicht gesagt, wer mein Kind ist, der wird ein leichtes Leben haben. Aber er ermahnt dich und sagt, richte dein Blick, sei wachsam darin, auf das Wesentliche deiner Aufmerksamkeit zu lenken. Auf das, worauf es ankommt. Denk an das Heil. Wir haben Jesus zum Vorbild. In Hebräer Kapitel 12, Verse 1 bis 3, in Kapitel 11 schreibt Paul, der Hebräerbrief schreibt auch von ganz vielen Glaubenszeugen. In Kapitel 12 sagt er, lasst uns deswegen auf Jesus achten. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, damit wir nicht den Mut verlieren. Ausdauernd laufen, indem wir auf Jesus schauen, damit wir nicht den Mut verlieren. Und Jesus wird hier mit folgender, wie er das gemacht hat, als Vorbild gestellt. Der die jetzigen Leiden und das Kreuz erduldete wegen der vor ihm liegenden Freude. Und um dieser Freude willen, die vor ihm lag, die Freude, eine Braut zu erkaufen und die Herrlichkeit Gottes, die Herrschaft anzutreten über sein Reich. Die Freude, die vor ihm lag, die war es wert, all die Leiden, die er jetzt erdulden musste, und die Missachtung in Kauf zu nehmen. Das ist es, in dieser Hoffnung auf das Heil zu leben. Und lass mich jetzt nochmal an meine Beispiele an den Anfang denken. Kein Vegetarier vergisst bei irgendeiner Mahlzeit, dass er Vegetarier ist und dass er kein Fleisch essen wollte. Warum denken wir Christen so oft nicht daran, worauf es wirklich ankommt in unserem Alltag? Warum vergessen vergessen wir so oft, dass wir doch eigentlich nicht Bürger dieser Welt sind, sondern dass wir Bürger des Himmels sind. Warum vergessen wir so oft in dieser Welt, bei all den vielen kleinen Schwierigkeiten, dass wir nicht zuerst nach unseren Dingen trachten sollten, sondern zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten? Warum ist es für uns keine Freude zu sagen, ich werde jetzt für die Wahrheit einstehen, ohne Kompromisse zu machen, ich werde für das Evangelium einstehen, egal was die Menschen von mir denken, weil ich einen so großen Lohn und Herrlichkeit nach diesem Leben bekomme? Warum vergessen wir so oft davon? Wir haben den Helm des Heils, den Helm der Freude auf die schöne, ewige Errettung in der Herrlichkeit nicht aufgesetzt. Und Paulus ermahnt und sagt, wie sollten wir das tun, indem ihr jederzeit betet, mit allem Gebet und Flehen und wacht zu diesem Zweck mit aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wir werden später über den Vers und über das Beten viel mehr reden. Deswegen möchte ich mich jetzt kurz damit lassen. Aber das Gebet, das tägliche Beten und sich daran erinnern, wofür du wirklich lebst und wofür du diesen Tag verwenden möchtest, was deine Zielrichtung und deine Schwerpunkte sind, so wichtig, jeden Morgen neu. Wachsam darin zu sein, das heißt, deine Ausrichtung auf dieses eine Ziel ausgerichtet zu haben, beständig wie ein Wächter im Gebet, ist so wichtig. Und beachtet in Vers 18 auch noch das Wort Fürbitte für alle Heiligen. Wir sollten nie zulassen, dass unser Nächster in der Gemeinde nächster Bruder und Schwester ein Einzelkämpfer ist. Du hast mit deiner Fürbitte Verantwortung für ihn. Das gehört zur Erfüllung des Befehls. Wir alle neigen dazu zu vergessen, wofür wir überhaupt errettet wurden. Leider neigen wir immer wieder dazu zu vergessen, wer wir sind. Da ist es gut, wenn ein anderer uns daran erinnert. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dass ein anderer uns daran erinnert und sagt, die Leiden der jetzigen Weltzeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die vor uns liegt. Und der für dich vor Gott einsteht im Gebet. Ich möchte euch alle ermutigen, dass ihr im Gebet jeden Morgen aktiv diesen Helm des Heils aufsetzt, diesen Helm der Hoffnung auf ein ewiges Leben, eine feste, sichere Hoffnung, eine Sicherheit, das ewige Leben, die Freude, die vor uns liegt, das Glück und die Erfüllung, die wir in Christus haben, die